Wenn ihr eure Bibel zur Hand habt, dann, was immer eine gute Idee ist, gerade im Gottesdienst, lade ich euch ein, mit mir die Apostelgeschichte aufzuschlagen und sonst auf jeden Fall die Ohren zu spitzen. Apostelgeschichte 17. Ich will gleich mit euch die Verse 10 bis 15 lesen. Apostelgeschichte 17, 10 bis 15. Und die Überschrift, die ich dieser Predigt geben möchte, ist: Wie höre ich eine Predigt? Ja, wie höre ich eine Predigt? Also ist gut, dazu zu hören jetzt. Ja. Apostelgeschichte 17, wir haben mit dem Anfang von Vers 10 letztes Mal aufgehört und da mache ich sozusagen nahtlos weiter. Noch in derselben Nacht ließen die Christen von Thessalonich Paulus und Silas nach Beröa weiterziehen. Auch dort suchten die beiden zunächst einmal die jüdische Synagoge auf. Die Juden in Beröa waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein. Und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Die Folge war, dass viele von ihnen zum Glauben kamen. Außerdem eine beträchtliche Zahl einflussreicher griechischer Frauen und eine ganze Reihe griechischer Männer. Als jedoch die Juden von Thessalonich erfuhren, dass Paulus jetzt in Beröa die Botschaft Gottes verkündete, reisten sie ihm nach und begannen auch dort Unruhe zu stiften und die Volksmenge gegen ihn aufzuhetzen. Die Christen von Beröa reagierten sofort und schickten Paulus weiter hinunter zur Küste. Silas und Timotheus hingegen blieben in Beröa. Einige Brüder reisten mit Paulus und begleiteten ihn bis nach Athen. Er trug ihnen auf, Silas und Timotheus auszurichten. Sie sollten so bald wie möglich nachkommen. Dann kehrten sie nach Beröa zurück. Amen. Also Paulus ist auf Mission, er ist weiter unterwegs. Wir hatten letztes Mal das angeschaut, wie er in Thessalonich in möglicherweise nicht mehr als 3 Wochen oder einem Monat eine Gemeinde gründet. Mit klarem Zeugnis später 2 Briefe auch an diese Gemeinde schreibt, die Thessalonicher Briefe, also in dieser heutigen Großstadt Thessaloniki im Norden von Griechenland. Und er muss dann fliehen. Sie bringen ihn da in der Nacht aus der Kirche raus, aus der Stadt raus und nach Beröa, 40 Kilometer weiter etwa, eine kleinere Stadt, so ein bisschen, also wenn Thessaloniki damals schon eine Metropole war, ist Beröa eher eine Provinzstadt, so ein bisschen ab vom Schuss, also gar nicht so einfach dahin zu kommen. Und da ist er weiter im Einsatz. Zwischendurch zieht er durch andere Städte, wo er nicht Stopp macht. Und er scheint seine Zielstätte danach auszusuchen, ob es da eine Synagoge gibt oder nicht. Das ist immer so der Einstieg, wie auch hier, dass er da so den ersten Anschluss findet mit jüdischen Menschen und Menschen, die sich zur Synagoge halten und dort die Botschaft von Jesus verkündet. Und hier reagieren die Leute sehr positiv, bis es dann auch wieder zu einer Verfolgungssituation kommt und er weiterziehen muss und kommt dann nach Athen. Das schauen wir uns später an. Im Rahmen dieser ganzen Geschichte geht es mir eigentlich um eine Aussage, die hier gemacht wird, über seine Zuhörer. Ich habe eben gesagt, wie höre ich eine Predigt? Und wir sind hier in einer Missionssituation bei dem, was Lukas berichtet von Paulus. Und ich glaube, das betrifft uns da, wo wir anderen Menschen von Jesus weitererzählen, aber das betrifft auch uns, wenn wir vielleicht schon länger mit Jesus leben, wenn wir die Botschaft von Jesus hören. Und im Kern geht es um den Vers 11, den möchte ich nochmal lesen. Da heißt es, die Juden in Beröa waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Das kann man ja nachlesen, ein paar Verse vorher, wie es da war. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Und dann in Vers 12 geht es weiter. Die Folge war, dass viele von ihnen zum Glauben kamen. Also, es geht um die Haltung derer, die hier die Botschaft hören. Ja? Darauf hat man als Verkündiger, also ob man predigt, so in so einem formellen Setting, in einem Gottesdienst, wo so ein fester Slot für die Predigt ist, ob das ein Gespräch bei einer Party ist, wo man über Jesus redet, ob das irgendein anderes Setting ist, hat man darauf keinen Einfluss. Mit welcher Einstellung kommt denn der andere und hört mich? Mit welcher Einstellung hört die andere mir zu oder tut sie es überhaupt? Oder schaltet sie auf Durchzug? Es gibt ein bisschen Handwerkszeug, Dinge, auf die man achten kann, ja, die Leute nicht zutexten, eine Sprache sprechen, die jemand auch versteht. Manche andere Dinge sind da hilfreich. Aber letztlich, was im Herzen des, also das ist bei allem, nicht nur, wenn du von Jesus erzählst, ja, wenn du einen Menschen gewinnen willst, du kommst nur bis kurz vor sein Herz. Und dann ist die Person selbst verantwortlich und du willst den Menschen auch nicht manipulieren. Ob derjenige aufmacht, ob der sagt, bleib mir weg, ich will überhaupt nichts wissen, sind wir machtlos. Und das ist wahrscheinlich auch ganz gut so. Also wir haben darauf keinen Einfluss. Interessant ist, wir hatten neulich war das auch in den Losungen, Paulus schreibt das mal an den Timotheus, der hier dabei war, in Beröa und in Thessalonich. In 2. Timotheus 4, Vers 2, predige das Wort, steh dazu zur Zeit und zur Unzeit. Also mit anderen Worten, mach dich nicht dafür, du weißt es vorher eh nicht, ob die Herzen auf sind. Du kannst es auch vorher gar nicht immer wissen. Ja, da sitzt vielleicht jemand in der Kirche so, oder du denkst, der Mensch ist schon längst eingeschlafen und kommt hinterher unter Tränen zu dir und sagt, Gott hat so zu mir gesprochen, im Traum oder vielleicht sogar tatsächlich in deiner Predigt. Oder jemand anders ist total aufmerksam und kommt hinterher und sagt, ja, das war eine tolle Rhetorik und du merkst, inhaltlich ist gar nichts passiert. Wir haben es nicht in der Hand, wir wissen es nicht und wir haben den Auftrag, ja, zur Zeit und zur Unzeit, ob Leute gerade sehr aufmerksam erscheinen oder nicht, die Botschaft weiterzugeben. Das zum Einstieg. Und doch spielt das natürlich eine Rolle. Und wie gehen wir damit um? Als Sprecher und als Hörer. Was erfahren wir hier über die Zuhörer von Paulus in Vers 11? Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein. Das ist eine große Bereitwilligkeit. Und ja, wie ich es eben schon gesagt habe, Paulus hat darauf keinen Einfluss. Seine Strategie war in Beröa die gleiche wie in Thessalonich. Seine Herangehensweise wahrscheinlich auch so sein Einstieg. Ja, wenn man als Reiseprediger unterwegs ist, dann hat man vielleicht so seine Masche, wie man irgendwie einen Anfang findet. Der hat gar nichts viel anders gemacht, aber die Resonanz war eine andere. Und das ist ein Geschenk Gottes, dass hier Menschen offen sind. Das hat er nicht in der Hand. Aber, und das ist jetzt wichtig, das macht den Paulus nicht passiv in der Sache. Das ist nicht sagen, okay, kann eh nichts machen, dann mache ich auch nichts. Nee, er hat ja einen Auftrag. Verstehst du? Also ich erlebe es manchmal, wenn das Leute sagen, ja, ich möchte ja niemandem auf die Nerven gehen, das ist ein guter Vorsatz, möchte ich auch nicht. Und ich warte dann, dass jemand mich fragt. Und mein Leben soll so sein, dass die Leute das dann, dass die irgendwie auf mich zukommen. Das ist ein schöner Vorsatz. Ich habe so meine Zweifel, wie gut das funktioniert. Also ich frage dann immer gerne zurück, okay, wie oft wirst du denn so gefragt dann? Dein Lebenswandel ist so wunderbar, erzähl mir, was ist der Grund deiner Hoffnung? Fragen die Leute meistens nicht. Und die sagen, oh ja, das ist ein netter Mensch. Also so ohne weiteres passiert dann nichts. Die spannende Frage ist ja, also hier ist eine Situation, wo von Jesus erzählt wird und dann heißt es, die Leute gingen mit großer Bereitwilligkeit darauf ein. Woher wussten die Missionare, dass diese Leute bereitwillig sind, auf das Evangelium einzugehen? Also, sie mussten erstmal überhaupt mit ihnen in Kontakt sein. Ja, wenn du jemanden nicht kennst, weißt du auch nicht, ob er bereit ist. Ich habe neulich die Geschichte, ich habe das schon hier und da mal gelesen, aber jemand erzählte mir, der es selber erlebt hat, hier von der Marburger Mission ein Mitarbeiter, der in Südostasien war und da haben die Gemeinden gegründet. Und einer, der da jetzt zum Glauben gekommen war, fragte ihn dann mal, ja, wie lange habt ihr da, wo du herkommst, wie lange wissen die Leute bei euch zu Hause schon von Jesus? Wie lange wissen die Leute bei euch zu Hause schon von Jesus? Und er hat gesagt, naja, also so die ersten Kirchen gab es bei uns vor 1000 Jahren oder 1500 Jahren. Und er guckt ihn mit großen Augen an. Er sagt, und jetzt kommt ihr erst zu uns. Und jetzt kommt ihr erst zu uns. Was antwortet man auf so eine Frage? Ja? Also die Leute wären vielleicht viel eher bereit gewesen, positiv auf Jesus zu antworten, aber niemand hat ihnen davon erzählt. Niemand hatte auch nur Kontakt mit ihnen. Gut, vor 1500 Jahren wusste hier niemand, dass es dort überhaupt Menschen gibt in Südostasien. Also es muss erstmal ein Kontakt da sein. Kennen wir uns überhaupt? Kennst du Leute, die Jesus nicht kennen? Und dann ist es natürlich auch wichtig, dass der andere auch mitkriegt, dass du mit Jesus lebst. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Also ich erzähle die Geschichte manchmal ganz anonym, nicht um die Person schlecht zu machen. Ich finde es so typisch. Kam jemand hier bei uns in Gottesdienst, war sehr offen für die Botschaft von Jesus und traf dann eine Arbeitskollegin, mit der er 10, 12 Jahre zusammengearbeitet hatte. Und es war so ein bisschen so ähnlich wieder mit diesem Missionar. Er war so richtig sauer. Sagt, du kommst hier schon, wie lange kommst du schon hierher? 4 Jahre? Warum hast du mir nie was erzählt? Warum hast du mir nie erzählt, dass du in die Kirche gehst? Und sie war also ganz klein mit Hut. Kriegen die Leute das mit? Ne, es geht nicht darum, dass du allen Leuten die Bibel um die Ohren haust. Das braucht keiner. Aber dass Leute was davon mitkriegen, dass du auf Jesus vertraust. Deiner und ich waren die Woche bei jemandem zum Essen eingeladen. Und es war ein wunderbarer Abend. Und er erzählte, ja, ich habe eigentlich unheimlich viel Glück gehabt im Leben. Und so, und Deiner sagte dann so, ja, ich spreche eigentlich lieber von Gunst. Gunst, und dann dachte er über dieses Wort nach, Gunst, also Gunst der Stunde kannte er, und dann musste er ein bisschen überlegen. Und wir haben hier und da ein bisschen was einfach von dem einfließen lassen, was wir glauben. Und wenn da eine große Bereitwilligkeit ist, dann kann die Person darauf eingehen. Und sagen, sag mal, du hast vorhin gesagt, du dankst Gott, aber erzähl, wieso dankst du Gott, was soll das? Oder so, dann kann man weiter ins Gespräch kommen. Und wenn nicht, ist okay. Wie gesagt, wir wollen ja niemanden belabern. Aber so ein Teaser-Trailer, ja, kennt ihr das? So diese kurzen Film-Trailer, die sind nur 30 Sekunden und machen dich neugierig. Und wenn es dich interessiert, forschst du weiter, was da gibt. Und, ja, also Leute müssen davon wissen, dass da jemand ist, der Jesus folgt. Das ist ganz einfach. Und das geht dadurch, dass du was davon verlauten lässt. Und gut, Paulus war hier ziemlich offensiv natürlich, indem er tatsächlich in die Synagoge zum Predigen gegangen ist. Das ist nicht für jeden der Weg. Und es passiert noch was davor, bevor du im Kontakt überhaupt bist. Und das ist eine geistliche Vorbereitung. Wir haben keinen direkten Einfluss darauf, ob jemand sein Herz öffnet. Aber Gott hat Einfluss. Es ist ein Geschenk Gottes, haben wir gesagt. Und vielleicht hast du es selber so erlebt. Da erzählt dir 5-mal jemand das Gleiche und beim 5. Mal klingelt es bei dir. Und denkst, ja, da muss ich mehr von wissen. Und irgendwie hat sich äußerlich nichts verändert, aber in deinem Herzen hat sich vielleicht was verändert. Und wir glauben das, dass Gott imstande ist, Herzen zu verändern. Und das ist was wir im Gebet vorbereiten können. Paulus schreibt mal an die Gemeinde in Rom, den berühmten Römerbrief. Und ich habe neulich einen Vers gefunden, ganz am Ende, Kapitel 15, Vers 30. Da bittet Paulus die Gemeinde sehr inständig, dass ihr mir kämpfen helft, schreibt er da, dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott. Dass ihr mir kämpfen helft, durch eure Gebete für mich zu Gott. Also ihr seid Teil von meinem Team und ihr betet dafür zum Beispiel, dass Gott Herzen vorbereitet. Wir beschäftigen uns in letzter Zeit mit einem neuen Format von Kleingruppen, die nach außen gerichtet sind. Da haben wir schon ein bisschen von erzählt. Die stark darauf ausgerichtet sind, Menschen mit hineinzunehmen, ihnen mehr von Jesus zu erzählen, dass diese Gruppen sich vermehren und wieder andere Leute einladen. Haben da Impulse aus Brasilien bekommen und werden das weiterverfolgen. Da wird im Herbst einiges auf euch zukommen. Und der Punkt dabei, ein wichtiger Punkt dabei ist, dass nicht eines Tages gesagt wird, so jetzt rennen wir los und erzählen allen möglichen Leuten von unserem Glauben, sondern dass angefangen wird zu schauen, Gott, wen zeigst du uns? Wen haben wir denn da? Wer lebt in unserem Umfeld? Und dass diese Gruppen anfangen, für Menschen zu beten, für Menschen zu fasten. Das vor Gott zu bringen, wirklich von Gott zu erwarten. Nicht, wir müssen jetzt endlich mal missionarisch sein, dann passiert es. Sondern wir suchen Gott. Und da haben wir ja vor den Sommerferien angefangen, auch mit unseren Gebetszeiten. Sondern wir wollen neu Gott suchen. Und da machen wir weiter. Dass er Bereitschaft schafft, in den Herzen von Menschen. Großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein. Das betrifft also die Situation, wo du vielleicht jemandem von Jesus weitersagen willst. Aber das betrifft auch jeden von uns. Ob du ganz hier nur irgendwie mitgeschleppt wurdest oder ob du fest zur Gemeinde gehörst, ob du schon lange mit Jesus lebst, ob du selber manchmal predigst. Wie ist deine Herzenshaltung? Wenn du die Botschaft, wir reden davon, dass wir hier Gottes Wort hören oder miteinander teilen. Mit welcher Haltung kommst du? Da habe ich wiederum keinen Einfluss drauf. Ich kann dir jetzt ein paar Tipps geben, aber was du damit dann machst, liegt dann wieder bei dir. Und es gibt ganz unterschiedliche Einstellungen, mit denen du in eine Predigt reingehen kannst, also auch als Hörer, als Prediger auch. Das ist nochmal ein anderes Thema. Da sagen, oh nee, der schon wieder. Wenn ich das gewusst hätte, dass der heute dran ist. Oder jetzt mal gucken, wie lange das heute dauert. Oder kann sagen, ja, das weiß ich schon. Du erzählst mir nichts Neues. Ich manchmal sage, okay, das Buch ist begrenzt vom Umfang, ja, irgendwann wiederholt sich's, aber. Oder kann sagen, ja, nee, das sehe ich aber anders, bin ich anderer Meinung. Und das kann alles sein. Das sind alles nicht ganz, ja, das sind nicht schlechte Aussagen. Es kann sein, dass der eine Prediger dir mehr zusagt als die andere Predigerin oder umgekehrt. Es kann sein, dass du eine bestimmte Zeit nur zuhören kannst, gut. Oder dass du selber gerade eine Ausarbeitung geschrieben hast. Wir haben ja manchmal hier Theologiestudenten, Bibelschüler. Sagst, den Text habe ich gerade selber durchgekaut. Aber die Frage ist dann, was machst du damit? Lässt du dich davon dann abhängen? Sagst, ja, nee, ich bin raus. Oder gehst du rein mit der Haltung wie der junge Samuel, erinnert ihr euch? Im 1. Samuel-Buch, als der als kleiner Junge im Tempel war und der Eli, der alte Priester, kapiert das endlich, dass Gott wohl mit dem Jungen reden will und sagt dann leg dich hin und sage, rede Herr, dein Diener hört. Rede Herr, dein Diener hört. Und das ist eine Herzenshaltung, mit der du erwarten kannst, dass Gott dann tatsächlich auch zu dir redet. Wenn du dich von allen möglichen anderen ablenken lässt, dann bist du gar nicht auf Empfang. Aber du kannst in den Gottesdienst gehen, selbst wenn du sagst, ja, wahrscheinlich glaubt der Prediger hier vieles gar nicht, was ich glaube, oder umgekehrt, oder ich mag dieses ganze Format nicht, oder irgendeine Fernsehandacht, was soll da schon Gutes kommen? Du kannst damit rechnen, dass Gott zu dir redet, wenn du mit der entsprechenden Haltung kommst. Verstehst du den Unterschied? Und das ist übrigens auch die Frage damit verbunden, wenn du regelmäßig in Gottesdienst gehst, wie bereitest du den Gottesdienst vor? Und ich meine nicht, wenn du hier Lobpreis leitest oder predigst oder Gottesdienst leitest oder Kuchen bäckst vorher, sondern wie bereitest du dich, wie bereitest du dein Herz auf den Gottesdienst vor? Ich weiß, wie das ist, wenn man mit 3 Kindern versucht, irgendwie halbwegs pünktlich und auch noch Pastor ist, dann noch ein bisschen pünktlicher im Gottesdienst zu sein. Aber trotzdem die Frage, bereitest du dich geistlich vor? Das kann einfach das Gebet sein, Herr, ich möchte dir begegnen. Ich bringe dir jetzt das, was gerade in meinem Kopf, in meinem Herz rumschwirrt. Bitte begegne mir, bitte rede zu mir. Bitte mach mich aufmerksam für den Einsatz. Vielleicht predigt da einer 40 Minuten und ich kann nur 10 zuhören. dann schenkt doch, dass in den 10 Minuten das kommt, was ich brauche. Und heute werden es keine 40 Minuten, versprochen. Ja, also wie bereitest du dich vor? Könnten wir das einüben? Manche machen das schon lange, aber vielleicht ist das für ein neuer Gedanke. Sagt, ja, ich möchte hier vorbereitet kommen. Und vielleicht dann noch die nächste Frage, was kann ich denn teilen? Gibt es ein Zeugnis, was ich weitersagen kann? Gibt es eine Ermutigung, die ich jemandem nach dem Gottesdienst oder vor dem Gottesdienst geben kann? Ein Kompliment, ein positives Feedback. Was kann, ja, 1. Korinther 14 beschreibt Paulus, wie die Gemeinde zusammenkommt und jeder bringt etwas mit. Das ist jetzt in so einem doch eher frontalen Setting, jetzt in einem Sonntagsgottesdienst, haben wir da einen begrenzten Rahmen vor, wir haben andere Treffen, wo davon mehr geht. Aber auch hier frage ich vorher Gott, was bringe ich denn mit? Ich glaube, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, Gott beantwortet gerne auch solche Fragen. Und nochmal zu dem Ding, ja, das kenne ich schon. Wenn man lange genug in Gottesdienste geht und mit Jesus unterwegs ist, dann wiederholt sich tatsächlich vieles. Da hat man vielleicht hier einen jungen Bibelschüler, der mal predigt und irgendwas ganz neu entdeckt hat, was man schon 30 Jahre weiß. Oder man denkt, die Predigt vom Pastor, die habe ich doch vor 5 Jahren schon mal gehört oder so. Also was soll auch vorkommen. Dann ist wieder die Frage, wo ist dein Herz? Ich musste diese Woche in einem Gespräch an einen meiner Professoren denken. Professor Hans Karsdorf. Von dem möchte ich euch gerne erzählen. Der war damals, als ich Anfang 20 war, war der uralt. Inzwischen finde ich ihn gar nicht mehr so, dass er gar nicht mehr so alt war. Aber er war so Mitte, Ende 60, war eigentlich schon im Ruhestand und kam dann nochmal nach Gießen, wo ich studiert habe und hat da die Missionswissenschaft aufgebaut. Geboren, ich glaube, in Sibirien, dann als Mennonit in Brasilien aufgewachsen. Mit 14 hat er Schreiben und Lesen gelernt und dann irgendwo im Urwald wirklich aufgewachsen. Und dann hat er später studiert, hat 2 Doktortitel gemacht, einen Haufen Bücher geschrieben und ja, schrieb Briefe mit den Großen der Welt. So. Und beeindruckender Typ. Also wir waren wirklich ehrfürchtig vor dem Mann. Und dann waren wir im ersten Semester, da hatten wir so eine Einführungsvorlesung mit ihm. Und dann begrüßte er, stellte sich vor und sagte dann, und ich bin gespannt, was ich in diesem Semester von Ihnen lernen werde. Da war so, was ist denn das für ein Spruch? Ne? Und dann haben wir immer so reihum, sollten wir Andachten vorbereiten, so zum Einstieg vor jeder Vorlesung gab es eine kurze Andacht. Und da hat eben einer von diesen 20-Jährigen von uns, also wo ich einer von war, dann da irgendwas zusammengestoppelt. Und dann kam Professor Hans Karsdorf und sagte, seine Vorlesungen waren stinklangweilig, aber das haben wir uns gemerkt, wiederholte irgendeine Aussage aus deiner Andacht und sagte, das habe ich heute gelernt. Oder er hat selber die Andacht gehalten und hat gesagt, heute Morgen habe ich in Matthäus 5 etwas ganz Neues entdeckt. Verstehst du, das ist eine Frage der Herz. Du kannst Matthäus 5 auswendig können, würde ich ihm zutrauen. Aber das ist eine Frage des Herzens, ob du da reingehst und sagst, Jesus, was hast du mir heute hier zu sagen, was ich noch nicht weiß? Und ich wünsche mir so ein Herz, dass ich nicht sage, oh ja, Apostelgeschichte, mal gucken, wie er das jetzt so macht. Dann sage ich, Jesus, was hast du heute für mich? Also mit großer Bereitwilligkeit, und ich lade dich ein, bereitwillig zu sein. Ein zweites wird dann berichtet von den Beröanern. Sie studierten täglich, also eigentlich, ja, sonst haben die sich samstags am Sabbat getroffen in der Synagoge, aber sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Er hatte jetzt hier natürlich den Vorteil mit frommen Juden, die geglaubt haben, die Bibel, also was damals als Bibel bekannt war, das Alte Testament nach unserer Sprache, ist Gottes Wort. Und da hatten sie eine gemeinsame Basis, die wir nicht mit jedem Mitmenschen haben. Aber die Frage, die ich mir stelle und die ich dir stelle an der Stelle, ist, was trauen wir Gottes Wort zu? Ermutigst du Menschen dazu? Fang einfach mal an. Vielleicht nicht die Bibel ganz vorne zu lesen, den Tipp würde ich schon geben, sondern lies mal ein Evangelium. und dann damit zu rechnen, auch wenn ich nicht dabei bin, um dem dann alles zu erklären, damit zu rechnen, dass der Heilige Geist den Sachen erklärt. Und wir haben manche Leute hier, die sind in der Gemeinde, die sind zum Glauben gekommen, ohne einen Christen in der Nähe, einfach weil sie die Bibel gelesen haben. Jesus spricht durch sein Wort. Das Wort ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, heißt es im Hebräerbrief. Ja, trauen wir dem Wort was zu. Und dann wieder die Frage für uns als Gemeinde, wonach beurteile ich Aussagen, die jemand anders trifft? Es ist eine gut evangelische Haltung, von der Reformation her meine ich jetzt, dass die Gemeinde die Verkündigung vom Gotteswort prüft. Ja, wir haben keine Priester, die irgendwie eine andere Menschenkategorie sind, sondern wir haben fehlbare Menschen, die miteinander Gottes Wort teilen. Und da ist jeder, der den Heiligen Geist hat, gefragt, auch zu prüfen und nachzufragen, wenn irgendwas schräg ist. Und meine Generation auf jeden Fall und die Jüngere hat in der Schule gelernt, alles kritisch hinterfragen. Ja, wir hatten so einen altlinken Gemeinschaftskundelehrer, der hat uns immer Statistiken mitgebracht, hat die uns auf den Tisch geknallt, hat gesagt, können Sie das mal kritisieren? Also kritisches Denken ist gefragt. Das ist in anderen Kulturkreisen ein bisschen anders. Die entscheidende Frage ist jetzt, wenn es um Gottes Wort geht, um die Verkündigung von Gottes Wort, nach welchen Kriterien prüfe ich? Welche Fragen stelle ich denn? Also sage ich, ich beurteile jetzt, was hier gesagt wird, anhand dessen, ob ich das mag. Ja, das fand ich gut, das klingt gut, macht mir Spaß, okay. Oder dass das eben auch andere schon gesagt haben oder dass das alle so machen, dann muss das wohl stimmen. Oder dass das in meinem Erfahrungshorizont ist, ja, habe ich auch erlebt. Oder ich finde besonders Botschaften gut, wenn ich mich dafür dann nicht ändern muss, wenn die mich bestätigen in dem, wie ich schon lebe. Ja, ich glaube, das ist richtig, weil das ist komfortabel. Oder weil ich den Prediger nett finde oder den, der mir das erzählt. Also das ist ein bisschen überspitzt formuliert vielleicht jetzt, aber vielleicht kennst du das von dir. Und das Schöne in Anführungszeichen ist, im Zeitalter des Internets findest du garantiert irgendwo jemanden, der alle diese Kriterien für dich erfüllt. Der Typ ist dir sympathisch, der ärgert dich nicht oder die Frau erzählt dir was du schon irgendwie weißt und was dich nicht zu sehr aufregt. Das war ein schönes Wort, Prediger. Ja? Ich glaube, Jesus lädt uns ein, dass wir mit einem offenen Herzen kommen. Dass wir bereit sind, uns auch ärgern zu lassen und eher die Frage stellen, okay, entspricht das der Wirklichkeit? Okay, vielleicht ist das unbequem, aber ich glaube, ja, da ist was dran, wenn ich mich so in der Welt umgucke, was der sagt. Und vor allem entspricht das dem Wort Gottes. Und nicht unbedingt meiner Meinung, die ich bisher vom Wort Gottes habe, weil die ist immer begrenzt. Verstehst du den Unterschied? Du kommst aus einer bestimmten kirchlichen Tradition und da macht man das so. Das heißt nicht, dass das unbedingt nur so in der Bibel steht. Das ist eine wichtige Unterscheidung. Und das ist gut, sich herausfordern zu lassen, sagen, okay, nochmal die Schriften zu studieren, sagen, habe ich da vielleicht bisher was verpasst? Ich habe im Juli, habe ich mal wieder sehr aufmerksam das Sprüchebuch durchgelesen, im Alten Testament. Und das ist ja so eine Fundgrube. Und ich habe gestaunt, muss ich sagen. Ich habe das in meinem Leben 15 Mal oder so bestimmt schon gelesen. Ich habe neu gestaunt, wie viele Aussagen finde ich da darüber, wie wir uns den Armen zuwenden sollen, denen, die in Not sind, denen, die vom Tod bedroht sind. Das hat, vielleicht auch bin ich da aufmerksamer aufgrund der politischen Lage und so weiter, aber ich habe da neue Dinge entdeckt beim 15. Lesen. Da sage ich, okay, vielleicht, wenn du so aus einem evangelikalen Kontext kommst, dann weißt du immer die Bibelstellen, wo es darum geht, dass man sein Herz dem Herrn Jesus geben soll und das ist auch richtig. Aber dass da eine Solidarität mit den Armen gefragt ist, die über Evangelisation hinausgeht, das haben wir dann manchmal verpasst. Und das ist gut, wenn wir uns von Gottes Wort herausfordern lassen. Ja, also in dem Sinn Bibelkritik. Nicht, dass ich die Bibel kritisiere, aber dass ich mich von der Bibel kritisieren lasse. Und dass ich das an mich ranlasse. Und nicht einfach sage, ja, das ist ja irgendwie links oder das ist irgendwie rechts oder man hat dann irgendwelche Schubladen, kann sie reinschmeißen und muss nicht mehr drüber nachdenken? Also lässt du dich herausfordern vom Wort? Das ist eigentlich die Frage. Und da wird man immer noch zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, übrigens beim Prüfen. Und dann kann man aber darüber ins Gespräch kommen. Auf der Grundlage von Gottes Wort. Nicht, also der Prediger hat das aber anders gesagt, das interessiert mich im Zweifelsfall nicht. Aber ich sage euch als Prediger, und ich sage das für die meisten, die mit Gottes Wort umgehen, wenn einer mit einer offenen Bibel zu dir kommt und sagt, sag mal, das habe ich nicht verstanden. Kannst du mir das nochmal erklären? Oder wie siehst du das? Ich habe das bisher immer so verstanden. Die meisten werden sich darüber freuen. Sagen, wow, hier will einer es wirklich wissen, so wie die Leute hier in Beröa. Manche Leute, die Pfingstler haben ihre Bibelschule Beröa genannt, weil sie dieses Vorbild feiern wollen. Ich finde das großartig. Also mit welcher Herzenshaltung hörst du Gottes Wort? Das ist eigentlich die Frage heute. Und die letzte Frage, und damit bin ich dann auch durch, ist, was folgt daraus? In Vers 12 lesen wir aus Beröa, dass die Folge war, dass viele von ihnen, erstmal von diesen bibelstudierenden Juden zum Glauben kamen, außerdem aber dann auch viele Griechen, die also wahrscheinlich nicht so intensiv die Schrift studiert haben, weil sie die gar nicht kannten, weil sie kein Hebräisch konnten, aber die dann in diese Bewegung mit hineingenommen werden. Also hier hat es eine klare geistliche Folge. Die haben nicht nur das gelesen und gesagt, ach, das ist ja interessant, so habe ich das ja noch nie gesehen und so, und jetzt gehen wir wieder alle nach Hause und halten uns das vom Leib, sondern sie haben ihr komplettes Leben verändert. Und das ist die Frage für dich heute und das ist die Frage für dich jeden Tag eigentlich. Wenn du mit Gottes Wort konfrontiert wirst, was ist die Folge für dich? Wir haben diesen Nachfolgekurs kompromisslos zu diesem Buch und da ist bei jedem Treffen, das üben wir das ein, diese Frage zu stellen. Aus dem, was wir heute im Gottes Wort gelesen haben, welcher Gehorsamsschritt, das ist ein kantiges Wort, welcher Gehorsamsschritt folgt für mich? Was will ich in der nächsten, was müsste ich, nicht was müsste ich irgendwie eigentlich mal machen, sondern was werde ich in der nächsten Woche umsetzen in meinem Leben? Und wir teilen das miteinander und beten wir füreinander. Und dann erzählen wir nächste Woche, okay, hat geklappt, hat nicht geklappt, okay, aber wir gehen weiter. Was ist der nächste Schritt? Das ist, wenn wir Jesus folgen, ist das die alles entscheidende Frage. Nicht, was wirst du in 10 Jahren tun, was hättest du vor 10 Jahren tun sollen, sondern was ist heute der Schritt, den du mit Jesus gehen kannst und sollst und wirst. Und dann sind wir als Gemeinde dazu da, dass wir uns darin ermutigen, bestärken, miteinander auf dem Weg sind. Und Jesus, wir danken dir, dass du lebendig bist. Und dass du gegenwärtig bist. Und dass du ein redender Gott bist. Und wir danken dir für dein kostbares Wort, dass es lebendig ist und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet Mark und Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und ist ein Richter der Sinne und Gedanken des Herzens. Danke für dieses scharfe Wort. Und Herr, wir beten, dass wenn wir damit umgehen, für uns selbst, wenn wir es hören und auch wenn wir es teilen, dass wir diese Kraft von deinem Wort erleben und dass unser Leben sich verändert und dass das Leben von Menschen um uns herum sich verändert, weil du der lebendige, redende Gott bist. Halleluja. Amen.